Ja, wir kommen heute zu einer Geschichte, die eigentlich sehr bekannt ist, ein Bild. Und Jesus gebraucht ja sehr viele Bilder in seinen Reden, war ja ein hervorragender Rhetoriker, gebraucht sehr viele Bilder in seinen Reden, die die Menschen in der damaligen Zeit aus ihrem Alltag kannten. Ich denke an das Bild von dem Hirten mit den Schafen, ich denke an die Geschichte vom Sämann, oder die Geschichte von den Weinbergen, die sehr oft gebraucht wird. Und heute möchte ich über das Bild des Weinstocks und der Rebe sprechen. Und wir lesen von diesem Bild, das Jesus gegenüber seinen Jüngern gebraucht, im Johannes, im 15. Kapitel. Und ich möchte vor allem auf den 5. Vers eingehen und den lese ich gerade mal vor. Jesus spricht dort: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dieses Bild, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Ich habe hier auch so einen Weinstock mal mitgebracht als Foto, nicht in echt, sonst wird es ein bisschen schwierig. Und ich habe lange recherchiert, was jetzt eigentlich genau was ist. Und das Problem ist, dass manche sagen zu all dem, was ihr hier seht, Weinstock, und manche sagen zu all dem, was ihr hier seht, Rebe. Aber ich glaube, was Jesus sagen wollte, ist, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und das schauen wir uns mal genauer an. Also der Weinstock, dieser verholzte Teil, der Jahrzehnte alt werden kann, der verwurzelt ist in den Boden, ich habe gelesen, bis zu 20 Meter tief gehen teilweise die Wurzeln. Ein Weinstock muss zuerst einmal 10 Jahre überhaupt mal wachsen und Trauben bringen. Und erst nach 10 Jahren sagt man, dass eben auch eine Qualität an Wein entstehen kann, bis er auch so seinen Platz da im Weinberg gefunden hat. Und dann sehen wir hier diese Ruten, diese braunen Teile, die dann aus dem Weinstock herauswachsen. Und es braucht sehr viel Pflege, dass an so einem Weinstock auch tatsächlich guter Wein entsteht. Im Herbst nach der Ernte oder dann im Frühwinter, da wird ja alles zurückgeschnitten. Und wer in der Nähe eines Weinbergs wohnt oder da auch schon vorbeigefahren ist, der sieht, da sehen die so richtig nackig aus. Da sind maximal noch 2 Ruten in unserer Gegend vorhanden. Es wird alles bis auf 2 Ruten oder manchmal auch 1 Rute zurückgeschnitten, damit dann dort im neuen Jahr dann wieder die Fruchttriebe austreiben können. Und es ist ziemlich viel Arbeit für so einen Weingärtner. Also neben dem Klima und der Rebsorte, die man verwendet, und der Boden, auf dem dieser Weinstock steht, ist es eben sehr wichtig, wie der Weingärtner diese Rebe pflegt. Und es gibt nicht nur einen sogenannten Herbstschnitt, in dem man dann die Rebe auf den Winter vorbereitet, sondern auch im Sommer. Dort entstehen plötzlich weitere Triebe, man nennt das sogenannte Wasserschossen oder Geiztriebe, die überhaupt keine Frucht bringen, dann denen auch sonst nicht wächst, sondern sie ziehen einfach nur die Kraft aus diesem Weinstock. Und die Winzer, die müssen dann im Sommer nochmal im Frühjahr an ihre Rebe ran und diese Dinge entfernen, weil die zu viel Wasser und Nährstoffe der Rebe, den Trauben entziehen, die ja in den Saft gehen sollen, damit man dann auch einen schönen Wein keltern kann. Und das Bild des Weinstocks, das gebraucht Jesus jetzt, um die Beziehung zu uns als gläubigen Menschen oder überhaupt zu gläubigen Menschen zu beschreiben. Und er sagt so im geistlichen Sinn übertragen, wenn wir eng an ihm sind, so wie die Rebe nahe am Weinstock ist, dann wird es uns gelingen, gute Frucht zu bringen, und nicht nur gute Frucht, sondern viel Frucht. Also wenn wir bei ihm sind, dann werden wir zu einem Fruchttrieb, an dem dann eine Rebe entstehen kann. Und das Interessante hier und fast schon humorvoll ist, dass Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm. Und wenn man sich das Bild anschaut, dann fragt man sich, wie soll denn die Rebe da weggehen? Wie soll das denn passieren? Also die Rebe hat ja kein Eigenleben, dass sie da verschwinden kann. Von daher ist das Bild hier auch begrenzt und kommt dann auch an seine Grenzen. Aber tatsächlich will Jesus sagen, nur wenn ihr wirklich so angedockt seid, wie diese Pflanze, die in allen Wegen verbunden ist mit mir, diese Traube, die verbunden ist mit mir, mit dem Weinstock, werdet ihr viel Frucht bringen können. Wir sollen also in Jesus, in dem bleiben, der uns zuerst geliebt hat. Oder auch mit anderen Worten, ihr lebt nicht aus euch selbst. Ihr müsst euch das immer mal wieder bewusst machen. Ihr lebt nicht aus euch selbst, sondern aus der Verbindung mit mir. Er sagt, da kommt eure Hoffnung her, euer Leben, eure Zuversicht. Und er lädt uns ein, indem wir eng an ihn herangehen, zu einem gelingenden und erfüllten Leben. Und wie gesagt, Jesus setzt sich jetzt hier mit dem Weinstock gleich, mit dem verholzten Teil. Er ist der, der tief verwurzelt ist in das geistliche Universum, in das, was der Schöpfer vor Anbeginn der Zeit geplant hat. Er ist der, der die Nährstoffe aufnimmt und dann hintransportiert an die Stellen, wo sie gebraucht wurden. Er ist der, der die Rebe mit allem Lebenswichtigen versorgt. Und wir sind diese Rebe, die Frucht dessen, was zur Freude aller produziert worden ist. Das, was Entwicklung braucht. Das Interessante ist ja, dass auch im Sommerschnitt nicht nur diese Wasserschossen und Geiztriebe weggeschnitten werden, sondern wenn man einen wirklich qualitativ hochwertigen Wein produzieren möchte, dass man auch ein paar Reben abschneiden muss im frühen Stadium, einfach dass wirklich möglichst effektiv viel Saft und Nährstoffe dann in die Reben gehen, die auf diesem Weinstock verbleiben. Und es gibt auch einen im geistlichen Sinne, der diese fürsorgliche Tätigkeit tut, um diese Rebe in ihre beste Ausbildung zu bringen, indem das, was nicht gebraucht wird, weggeschnitten wird. Und das sagt uns die Bibel, das ist der Vater im Himmel. In Vers 1 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Also der Vater kommt immer wieder und er schneidet die wilden Triebe ab, diese Geiztriebe, das, was ungenießbar ist, er reinigt die Rebe, er legt die Fruchttriebe im Herbst richtig, dass möglichst viel Frucht dann da entstehen kann. Und nochmal zu unserem Bild. Wir sehen hier sehr schön den Beschnitt an der Rebe, denn es fällt eines auf, dass wir wunderbar die Trauben sehen können. Warum ist das so? Der Weingärtner hat alle Blätter, die Sonne verhindern, auf die Trauben zu scheinen, weggeschnitten. Also manchmal braucht es ganz einfache Dinge, damit wirklich das Optimale dann auch in diese Rebe, in diesen Trauben dann hineinkommt. Also auch hier sieht man schön schon mal den Beschnitt. Und so wie dieses Bild eben ein Bild ist, das sehr komplex ist, das seine Grenzen hat, aber das doch auch für uns leicht nachvollziehbar ist, weil wir ja doch auch in einer Weingegend leben. So wird es deutlich, was im geistlichen Sinne auch Gott gemeint hat, wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben und der Vater ist der Weingärtner. Gott nimmt uns manchmal in unserem Leben Dinge weg, nicht weil er böse sein möchte oder weil er es uns nicht gönnen mag, sondern weil er möchte, dass die Frucht, die unserem Leben entsteht, die bestmöglichste und viel Frucht letztendlich ist. Und manchmal ist es so ganz konkret, dass Gott eine Türe im Beruflichen zuschlägt, dass wir, wo wir dachten, dass wir beruflich uns weiterentwickeln können, nicht mehr weiterkommen. Oder dass eine Beziehung zu Ende geht, eine Beziehung, die uns vielleicht nicht gut tut. Oder Dinge, die er uns wegnimmt, wie schlechte Angewohnheiten oder wo er immer auch wieder seinen Finger auf uns legt, dass wir Dinge lassen, die einfach destruktiv sind. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben und möchte da zwei Beispiele nennen. Bevor ich meine wunderbare Frau kennengelernt habe, war ich mit einer jungen Dame aus unserer Jugendgruppe befreundet und ich war verliebt und für mich war klar, wenn ich mich als Christ in jemanden verliebe, dann soll das auch die Frau des Lebens sein. Aber wir haben die ganze Zeit über irgendwelche unwichtigen Dinge gestritten. Ständig gab es Diskussionen und also richtig heftige Streitereien. Dann haben wir wieder Schluss gemacht, dann ging es wieder weiter, dann wieder Schluss gemacht und so ging das fast 2,5 Jahre. Und dann irgendwann war mir klar, dass diese Beziehung keine Zukunft hat. Obwohl wir beide irgendwo wollten, haben wir gemerkt, das frisst uns gegenseitig auf und wir haben die Beziehung dann auch konkret beendet. Und es war schon damals so ein Stück weit, wenn man so Mitte 20 ist und wo sich doch die Paare dann auch fürs Leben finden, die Frage, war das jetzt gut hier, da einen Schlussstrich zu setzen. Und heute kann ich sagen, das war wie so ein Hinweis Gottes hier, das tut dir nicht gut, ich nehme das mal weg, ich entferne das mal von dir. Und ein halbes Jahr später dann war ich mit meiner wunderbaren Frau zusammen, wir haben uns verlobt und Gott hatte was viel Besseres für mich als diese doch auch sehr destruktive Beziehung. Und das Zweite ist, das ist für mich fast noch viel konkreter. Ihr wisst, ich habe als Unternehmensberater die letzten Jahre gearbeitet, bevor ich in die Schweiz kam. Und ich hatte einen ganz wichtigen Kunden in Frankfurt. Und Frankfurt-Rostock, das waren immer 6 Stunden Zugfahrt. Und es war mal wieder ein Auftrag abgeschlossen. Und dann wurde ich eingeladen, mit 3 neuen Klienten ein Vorgespräch zu führen. Also man macht im Coaching immer ein Vorgespräch, stellt seine Methoden vor, spricht kurz über die Punkte, die man im Coaching behandeln möchte. Und aus allen 3 Vorgesprächen ist kein Auftrag entstanden. Und das hatte ich noch nie erlebt vorher. Ich bin ja wahnsinnig sympathisch und kenne dann auch die Leute. Also auf jeden Fall, das war ein echter Dämpfer. Das war im Oktober, weiß ich noch genau, im Oktober 2014. Und wusste erstmal nicht, wie es weitergehen soll. Und es kam dann Anfang November ein neuer Auftrag zu mir. Und der eine war eine halbe Stunde mit der Autofahrt, ein landwirtschaftlicher Betrieb, mit dem ich dann 2 Jahre lang zusammengearbeitet habe, bevor ich in die Schweiz kam. Und da war ich natürlich, als ich aus Frankfurt zurückkam oder die Antwort kam, erstmal niedergeschlagen. Gott, was soll das jetzt? Bei denen kamen immer Aufträge und zwar immer, waren immer zufrieden, jetzt kommt da plötzlich nichts. Und als dann dieser andere Auftrag kam, habe ich gemerkt, ja, das war so ein Beschneidungsvorgang Gottes, etwas wegzunehmen, was ich in dem Augenblick erstmal nicht verstanden habe, diese Spannung auszuhalten und dann doch etwas sehr Gesegnetes zu bekommen, was viel besser war als das, was ich da gedacht hätte, was so gut wäre. Und ich glaube, dass Gott in jedem unserer Leben immer wieder Zerschneidung, Beschneidung und Zerbruch zulässt. Nicht, weil er uns schaden möchte, sondern weil er viel weiter schon in die Zukunft gucken kann und weiß, was dort auf uns wartet und was das Richtige ist und was uns gut tut. Und wenn Gott etwas wegschneidet, dann ist das wahrscheinlich so, dass das immer weh tut. Also ich glaube nicht, dass jemand das freudig erlebt, wenn Gott kommt. Aber oftmals im Rückblick dürfen wir erkennen, dass etwas Besseres daraus geworden ist. Aber diesen Punkt dieses Beschneidens und des Entfernens, den auszuhalten, das ist manchmal nicht so einfach. Aber nicht, dass ihr jetzt auf die falsche Fährte kommt. Also ich habe nicht gesagt, dass jeder Schmerz und jedes Leid oder jede Herausforderung, die wir am Leben erleben, dass die von Gott kommt. Also manches passiert, ich sage jetzt mal negativ in unserem Leben, einfach deshalb, weil wir die falschen Entscheidungen treffen. Und oft auch Gott nicht fragen. Und wir dann ganz einfach, simpel mit den Konsequenzen unserer falschen Entscheidungen leben müssen. Manchmal ist es auch ganz einfach. Und manchmal passiert etwas, das keine Ursache-Wirkung-Relation hat. Manchmal passiert irgendetwas, was wehtut, weil wir in einer Welt leben, die gefallen ist. Und es ist manchmal schwierig herauszufinden, was jetzt gerade den Schmerz auslöst. Ist es jetzt, dass Gott irgendwas in meinem Leben tut und ich darf mich auf was Besseres freuen? Oder ist es etwas, was ich jetzt ausbaden muss, weil ich falsche Entscheidungen getroffen habe? Oder passiert es einfach, weil wir in der Welt leben, in der wir leben? Und das ist manchmal nicht einfach, das herauszufinden oder überhaupt auszuhalten. Ich bin der Weinstock und der Vater der Weingärtner. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Schauen wir uns nochmal diesen kleinen Nebensatz in diesem Vers 5 an. Also dieser Nebensatz, der birgt ja einiges an Sprengkraft. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich frage mich auch, wie passt das mit dieser Überzeugung Gottes zusammen, dass der Mensch einen freien Willen hat und tun und lassen darf, was er will. Was Jesus ja enorm, enorm wichtig ist, dass wir uns aus freien Stücken für ihn entscheiden können. Zumal ja der Satz so gar nicht stimmt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir können einiges tun und lassen, was wir wollen. Und müssen dabei niemand um Erlaubnis fragen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe einen Kaffee getrunken und habe zmörgelet und habe nicht den Eindruck gehabt, dass Jesus mir jetzt in dem helfen muss. Und jetzt haltet euch fest, es kommt noch schlimmer. Ich habe einen Beruf, der sehr geistig geprägt ist und wisst ihr was, auch da kann ich ganz viel ohne Jesus tun. Es ist nicht gut, es ohne Jesus zu tun, aber glaubt mir, ich habe auch da schon einiges ohne Jesus getan. Wir können doch einiges ohne Jesus tun. Aber die Konsequenz, die Frucht, das Ergebnis dessen ist natürlich etwas anderes, als wenn ich es mit Jesus tue. Und deshalb ist die Frage, was meint Jesus mit diesem kleinen Nebensatz in Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Schon zur Zeit Jesu stellten sich die Menschen die Frage, wie sie den Willen Gottes ausführen könnten und was die Werke Gottes sind, die sie tun können, um Gott zu gefallen. Und ganz konkret stellen die Menschen in Johannes 6, Vers 28 Jesus diese Frage. Sie fragen Jesus, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus antwortet, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Der Wahnsinn, wenn man mal so einen Vers so präsentiert bekommt, auch aus dem, was dort in der Bibel passiert, herausgelöst in einem neuen Zusammenhang, und man sagt, wow, wow, Gott, ist es wirklich so einfach, deinen Willen zu tun, an den zu glauben, den du gesandt hast, und dann tue ich das Werk Gottes? Ja, es ist so einfach. Und wenn wir das verstehen, dann ist auch dieser Vers aus Johannes 15 mit dem Weinstock und den Reben, macht auch Sinn. Weil Jesus sagt, bleibt in mir, wie ich in euch bleibe. Dann bringt ihr viel Frucht. Woher kommt das? Aus dem Glauben, aus dem ersten Werk, dass Jesus Christus für mich gestorben, ans Kreuz gegangen, gestorben ist, begraben und wieder auferstanden ist. Das ist die Quelle von allem, was letztendlich Frucht in Gottes Augen erzeugt. Dieser Glaube, dass Jesus Christus gekommen ist und für mich gestorben ist. Das ist der erste und wesentliche Gedanke, auch wenn wir hören, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und mit der Entscheidung an Jesus zu glauben, und da bemühe ich jetzt nochmal das Bild vom Weinstock, wird es deutlich, wie wir durch diese Entscheidung eins werden, wo eine Rebe nichts wird, ohne dass sie an den Weinstock gebunden ist. Und wir fest zur Einheit werden, mit Gott, dem Schöpfer, und nicht nur wir mit ihm, sondern auch er mit uns. Er verspricht uns auch, dass er in uns ist. Das ist nicht nur Einbahnstraßenbewegung. Da kommt auch was zurück von Jesus. Was für eine großartige Zusage an dich und an jeden von uns. Also das heißt, wenn wir Frucht bringen wollen, dann sollen wir uns Bewusstsein über die Verbindung mit Jesus, auch dass all das, was Nährstoff bringt, was zum Fruchtbringen beiträgt, von ihm kommt, dass wir auch das bewusst einbeziehen in unser Leben, dass Jesus Christus der ist, aus dem heraus wir Gott gefallen können. Nicht um errettet zu werden, sondern um Frucht zu bringen. Das ist ein großer Unterschied. Wie sieht das bei dir ganz konkret aus? Wie gelingt es dir, Jesus, diese enge Beziehung im Alltag, in den Herausforderungen, in den Freuden einzubeziehen, dort, wo du stehst? Wenn du eine Freundschaft leben möchtest, eine Beziehung, ein enges Miteinander, dann reicht es nicht, dass wir einfach nur unseren Willen bekunden. Es reicht nicht zu sagen, ja, Jesus finde ich gut. Es war auch, als ich meine Frau kennengelernt habe, nicht so, dass ich zu meiner Frau hingegangen bin und gesagt habe, Jenny, ich bin jetzt dein Freund und du meine Freundin, und dann hatten wir plötzlich eine enge Verbindung. Nein, das war so nicht, sondern es war mit sehr viel Zeit verbunden, Austausch, Gespräch. Es war verbunden mit dem Kennenlernen, und all das hat am Anfang stattgefunden, und durch diese intensive Zeit des Austausches haben wir es entdeckt, wie sehr wir uns mögen. Haben entdeckt, was der andere Gutes bei uns auslöst, und haben es schätzen gelernt, das Miteinander. So ist unsere Beziehung gewachsen. Seit gestern sind wir 23 Jahre verheiratet. Und ist der Wahnsinn. Also die schon länger verheiratet sind, ist der Wahnsinn. Aber einzig und allein von der Zeit, die wir unser Herz miteinander teilen, hängt die Qualität unserer Beziehung ab. Von nichts anderem. Von nichts anderem. Allein die Zeit, die ich mit ihr verbringe. Die Zeit der Freundschaft, des Miteinanders, des Lebenteilens, Dinge miteinander zu erleben, das allein prägt die Qualität unserer Beziehung. Und selbst wenn ich Jenny jeden Tag in die Augen schaue und ihr sage, Jenny, ich liebe dich, oder mehrmals am Tag in die Augen schaue und sage, ich liebe dich, aber ich verbringe keine Zeit mit ihr, hat das keine Auswirkung auf unsere Beziehung, wenn ich ihr sage, ich liebe dich? Versteht ihr? Ein Lippenbekenntnis, eine Willenserklärung bringt nichts, wenn es nicht zur Umsetzung kommt. Also ich kann nicht zu Jenny sagen, Jenny, ich liebe dich, und dann fange ich eine Affäre mit einer anderen Frau an. Das geht nicht. Ich kann auch nicht sagen, Jenny, ich liebe dich, aber du, jetzt fahre ich mal ohne dich in Urlaub und mach du, was du denkst. Schlechtes Beispiel. Oder ich kann nicht sagen, Jenny, ich liebe dich, und dann rede ich nie mehr mit ihr. Das passt einfach nicht zusammen. Oder ich sage, Jenny, ich liebe dich, aber ich sitze den ganzen Tag vor dem Fernseher und interessiere mich nicht für dich. Wenn da kein Miteinander stattfindet, dann leidet unsere Beziehung, und ich sage mal so, auf Dauer wird diese Beziehung zerstört. Und jetzt frage ich euch an der Stelle, als jetzt, wo ich euch das mit den 23 Jahren Jenny erklärt habe. Warum soll das mit Jesus anders sein? Erklärt mir das. Warum soll es mit Jesus anders sein? Warum denken wir, dass eine Willenserklärung gegenüber Jesus ausreicht, dass ich jetzt eine tolle Beziehung mit Jesus habe? Dass ich ein Lied singe und denke, jetzt begegnet mir Jesus. Aber verstehe, so denken wir manchmal. Nein, deshalb sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Auch hier gehört es dazu, dass wir uns Zeit nehmen, uns auszutauschen mit ihm, hinzuhören, die Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben, ihn hinzulegen, ihn einzubeziehen, zu fragen, Jesus, wie siehst du das in meinem Leben? Aber auch dankbar zu sein für die Dinge, die wir erleben dürfen, tagtäglich mit ihm, wo er hineinspricht in unser Leben, wo er mit uns Hindernisse überwindet, wo er einfach da ist. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wie gesagt, um in ihm zu bleiben, braucht es Zeit. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel sagen, so konkret jetzt irgendwelche Listen euch geben, die ihr abarbeiten müsst. Aber es braucht einfach Zeit. Zeit im Gebet, im Nachfragen, im Bibellesen. Es braucht Zeit. Und ich frage euch ganz ehrlich, haben wir Zeit dafür? Nein, wir haben keine Zeit für Jesus. Es gibt zu viel Wichtiges in unserem Leben. Ich habe keine Zeit. Nehme ich mir die Zeit? Ja, natürlich nehme ich mir die Zeit, weil es so viel Wichtiges gibt in meinem Leben. Und ich brauche diese Gemeinschaft mit Jesus, damit meine Prioritäten richtig sind, damit ich richtig die Perspektive auf mein Leben habe, damit ich weiß, wo ich ansetzen kann, um Dinge zu verbessern oder um Dinge zu überwinden. Ja, ich nehme mir die Zeit, ich habe sie nicht, aber ich nehme sie mir, ihr Lieben. Du wünschst dir mehr im Alltag mit Jesus zu erleben? Du willst mit Jesus zusammen eine krasse Gebetserhöhung erleben? Oder du bittest Jesus in all den Entscheidungen und Worten und Taten, die so tagsüber stattfinden, dir die richtigen Anweisungen zu geben? Wenn du das tust, es gibt dafür keine magische Formel. Es gibt keine magische Formel, die ich dir jetzt geben könnte und sage, dann mach das, dann erlebst du das. Aber Jesus sagt in der Bibel, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ich möchte es nochmal klarstellen, es geht an der Stelle nicht, dass wir uns den Segen Gottes in irgendeiner Weise verdienen könnten oder verdienen müssten. Wir brauchen uns auch nicht die Vergebung Gottes verdienen. Es ist alles geschenkt, gegeben. Erlösung ist vollbracht. Es ist ein Akt des Glaubens, das anzunehmen. Aber ihr Leben, dann geht es weiter. Dann geht es weiter, indem wir Frucht bringen, indem wir unser Leben verändern lassen, nicht verändern müssen, sondern verändern lassen durch den, der der Weingärtner ist, dass wir es zulassen, dass er uns so zubereitet, dass wir gute und viel Frucht bringen können. Gott hat einen wunderbaren Plan. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen. Wir werden jetzt dein Lied hören. Wir dürfen das einfach genießen. Es wird auch keinen Text dazu geben. Aber ich habe mal drei Fragen formuliert, die uns vielleicht helfen, einfach jetzt das, was wir gehört haben, nicht gleich wieder zur Seite mit dem nächsten Anbetungslied oder mit dem nächsten Gedanken zu schieben, sondern kurz zu verweilen an der Frage, wie lebe ich eigentlich dieses in Christus zu bleiben und er in mir. Und die Fragen lauten, welchen Raum bekommt deine Beziehung zu Jesus? Wie lebst du die Themen Gemeinschaft mit Jesus, Gebet und Bibellesen? Und vielleicht auch zu fragen, was möchtest du konkret verändern? Und es gibt so im Coaching-Bereich eine 72-Stunden-Regel. Alles, was man nicht innerhalb von 72 Stunden, was einem klar geworden ist, anpackt, ist wieder weg. Also auch festzumachen, was will ich eigentlich verändern? Und es dann gleich heute oder morgen zu beginnen und anders zu tun.